Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Die Zukunft der Arbeit ist ein heiß diskutiertes Thema, nicht nur am Tag der Arbeit. Die Digitalisierung wird viele Arbeitsplätze überflüssig machen. Viele fordern deshalb heute schon ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die demografische Entwicklung ist ein wesentlicher Faktor in der Diskussion. Außerdem gibt es schon lange die Forderung nach gleichberechtigteren Lebens- und Arbeitsmodellen, um die strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu beenden. Jutta Almendinger ist Soziologin, lehrt Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. In der sogenannten Vermächtnisstudie des WZB wurden über 3000 Menschen gefragt, wie sie sich die Gesellschaft für ihre Nachkommen wünschen. Ein Ergebnis der Studie: Die Erwerbsarbeit sollte flexibler und gerechter auf die Lebensarbeitszeit verteilt werden. Karin Fischer hat mit Jutta Almendinger über die Zukunft der Arbeit gesprochen.
Frau Almendinger, in letzter Zeit ist viel von Arbeit 4.0 die Rede und davon, dass die Digitalisierung, die Robotik und die immer klüger werdenden Algorithmen einen großen Teil gewisser Arbeiten, die jetzt noch der Mensch tut, ersetzen wird. Zu Beginn unseres Gesprächs, was verstehen Sie unter Arbeit 4.0?
Nun, Arbeit 4.0 leitet sich ab von Arbeit 3.0 oder 2.0. Ich halte ja nicht sehr viel von diesen Nummerierungen. Aber es meint im Prinzip, dass Computer, das Internet, Maschine mit Maschine korrespondiert und den Mensch eigentlich nicht mehr braucht. Also es löst ab eine Zeit, in der die Menschen mit der Maschine korrespondierten und die Maschinen jetzt mit sich selbst korrespondieren. Und von daher kann man natürlich immer die Ängste haben, dass der Mensch, die Frau, der Mann, die Arbeiter überflüssig werden. Diese Sorge teile ich gar nicht.
Die Technik entwickelt sich exponentiell. Die Wissenschaft verkündet wöchentlich Fortschritte bei der KI, der künstlichen Intelligenz, also bei selbstlernenden Systemen. Im Vergleich dazu wirkt der Umbau der Arbeitswelt in Deutschland, den ja die meisten tatsächlich für notwendig erachten, eher gemütlich. Anders formuliert, die Arbeitsmarktpolitik hinkt da noch kräftig hinterher. Was für einen Eindruck haben Sie?
Ja, es ist ja nicht nur die Arbeitsmarktpolitik, die hinterher hinkt, sondern es sind sehr viele Organisationen, Unternehmen, die hinterher hinken. Es ist auch die wissenschaftlichen Einrichtungen hinterher. Wir haben noch keine digitalen Büros, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Wir haben nicht die vernetzten Städte, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Die Vernetzung des Verkehrs lässt zu wünschen übrig. Es wird dann oft gesagt, wenn man mit Unternehmern redet, naja, die Menschen in Deutschland sind so ein bisschen innovationsträge, was unsere Daten gar nicht belegen können, sondern die sind eigentlich sehr technikoffen und warten halt, bis sie abgeholt werden, bis sie auf entsprechende dann zweite, dritte Ausbildungen genommen werden. Es muss sich ein ganzes Mindset ändern und nicht, dass man die Verantwortung hin und her schiebt.
Sie haben gesagt, Ihnen macht diese Entwicklung hin zur digital bestimmten Arbeitswelt keine Angst. Können Sie uns beschreiben, wie ganz konkret diese Arbeitswelt der Zukunft denn aussehen wird?
Nun, diese Arbeitswelt der Zukunft gibt es nicht. So hatten Sie das ja auch eben anmoderiert. Sie sagten ja, es betrifft bestimmte Tätigkeitsbereiche, sehr viele Tätigkeiten, also gerade in der Mensch-Mensch-Interaktion, wo man ganz schlecht auch Maschinen dazwischen schalten kann, betrifft es gar nicht. Und wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sich verändert, dass wir große Teile in der Tat von Maschinen erledigt bekommen, wo es Menschen nur noch braucht, um zum Aufsetzen, vielleicht auch zum Kontrollieren, zum Nachjustieren. Und dafür wird viel Arbeitskraft auch frei für mehr Zuwendung zueinander, für ganz große Bereiche, die sich dramatisch weiterentwickeln werden. Denken Sie an den ganzen Pflegebereich beispielsweise.
Und wenn diese Digitalisierung natürlich in der Autoindustrie völlig anders aussieht als im Altenheim, können wir aber an dieser Stelle vielleicht auch die Hoffnung verbreiten, anstatt der Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen, dass Roboter oder die Digitalisierung zum Teil auch den Bevölkerungsschwund auffangen, der uns qua Demografie droht? Das ist ja auch ein starkes Zukunftsthema.
Ja, wenn wir auf ein Zeitfenster von 5 bis 10 Jahren schauen und berechnen, welche Jobs mit großer Wahrscheinlichkeit verloren gehen, welche neuen Jobs in der Steuerungsautomatik und so weiter sich dann auch wieder bilden und das gegenrechnen mit der Abnahme der Bevölkerung im berufsfähigen Alter, dann sehen wir überhaupt gar keinen Abbau von Arbeitsplätzen. Wir sehen eine Verlagerung von Arbeitsplätzen, das ist vollkommen richtig und wir brauchen auch Menschen, die für die neuen Arbeitsplätze von morgen ausgebildet sind und von daher ergibt sich, ohne jetzt Panikmache und ohne vor großer Arbeitslosigkeit zu warnen, dennoch ganz dringender Handlungsbedarf in vielen Feldern.
Dann beschreiben Sie vielleicht kurz mal ein oder zwei dieser Felder, damit wir das uns ein bisschen plastischer vorstellen können.
Der erste Handlungsbedarf besteht in der Tat darin, dass man Zutrauen hat zu den Menschen, die in Deutschland leben und ihnen nicht unterstellt, dass sie nicht innovationsaffin sind. Unsere Befragungen, wir machen ja im Moment diese große Vermächtnisstudie, da sehen wir, die wollen eigentlich die neuen technologischen Entwicklungen lernen. Sie wissen oft gar nicht, wohin sie gehen sollen. Sie haben den Eindruck, dass Arbeitsplätze bedroht werden, auch ihre eigenen. Und sagen, gut, dann lerne ich was anderes. Aber sie wissen nicht, wo eigentlich jetzt die Schaltstationen sind. Also es ist nicht so wie das Gesundheitssystem, wo man weiß, wohin geht man zur Vorsorge. Man ist ja nicht arbeitslos, sodass man zum Arbeitsamt gehen würde. Das müssen wir viel besser in den Griff bekommen. Wir müssen unser Hochschulsystem, unser duales System öffnen für Menschen, die 30, die 40 sind. Das haben wir noch lange nicht geschafft. Und auch, das liegt schon an den Begrifflichkeiten, wir haben ja gar keine Begrifflichkeiten. Ich rede nicht von lebenslangem Lernen, ich rede auch nicht von Weiterbildung. Es ist ja quasi was, was wir als eine Umschulung bezeichnen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, wo wir die Berufstypen jetzt schon haben, in dem ganzen Pflegebereich, machen wir kaum Fortschritte in der Gewinnung von Arbeitskräften und damit verbunden natürlich auch in besseren Rahmenbedingungen, in besserer Bezahlung und allen bekannten Randerscheinungen.
Mir fällt auf, dass über künstliche Intelligenz und Digitalisierung sehr häufig sehr negativ gesprochen wird. Man kann das ja auch alles anders denken und Sie haben das angedeutet, Roboter nehmen gefährliche Arbeit ab und Digitalisierung ist natürlich im Verkehr zum Beispiel die Grundvoraussetzung überhaupt für intelligente Systeme. Aber kann es sein, dass wir aufgrund der Erfahrungen bisher, also wo Digitalisierung eher ein Symptom, ein Synonym war für flexibles Arbeiten, für dauerhafte Erreichbarkeit, auch für Selbstausbeutung, wie bei Click- und Crowdworking-Plattformen, die ja ohne jede soziale Absicherung funktionieren, dass wir etwas vorsichtig sind in Bezug auf noch mehr Digitalisierung?
Ich würde Ihnen da sofort recht geben. Wir sind ja ganz träge in Deutschland in sehr, sehr vielen Bereichen, große Umbrüche sauber vorzubereiten, auch wenn wir wissen, dass diese Umbrüche kommen werden. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel auf. Nehmen Sie die Einführung von dem 8-jährigen Gymnasium. Das wurde eingeführt, ohne dass wir Lehrpläne hatten. Und ohne dass die Kinder Schulbücher hätten. Die hätten dann lose Blattsammlungen. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Die Lehrerinnen und Lehrer waren darauf nicht vorbereitet. Ich würde das sehr gerne mit dieser ganzen Digitalisierung vergleichen. Wir müssen doch jetzt zunächst mal regeln, wie sind diese Leute denn versichert? Wie sind sie eigentlich sozialversicherungspflichtig abgedeckt, sodass sie nicht nur heute leben können, sondern auch, wenn sie arbeitslos werden oder wenn sie älter sind oder wenn sie krank sind? Diese Regelungen, die müssen wir heute einziehen. Wir können nicht warten, bis sich diese schlechte Arbeit in Anführungszeichen entwickelt und dann nachtachern. Wir wissen alle, was wir jetzt zu machen haben. Wir wissen auch, dass die Menschen auf der einen Seite arbeiten wollen, so sehr, sehr gerne. Wir wissen, dass die ganzen sozialen Sicherungssysteme an Erwerbstätigkeit liegen. Aber wir wissen doch auch, dass wir alle Freizeit wollen. Und wir wissen doch auch, dass wir nicht eine permanente Erreichbarkeit und Entgrenzung von Arbeit und Familie oder Arbeit und freier Zeit haben wollen. Das sind Regelungen, die man aufsetzen kann, persönlich, indem man Abgrenzungen schafft. Das schaffen manche, aber nicht alle. Und indem man organisatorische Grenzen zieht, dass man sagt, ja, die E-Mails können fast von mir aus eingehen, aber wir verlangen überhaupt keine Antwort am Wochenende oder wenn es der Mittwoch ist. Diese Regelungen, die können vollzogen werden, ohne und dass die Digitalisierung schon weiter voranschreitet. Und denn, vieles, was wir positiv gesehen haben am Anfang, beispielsweise mehr Homeoffice und so etwas, ist ja für viele schon eine Belastung geworden, insbesondere für Frauen, denen dann zugemutet wird, alles parallel zu machen, die Familie und die Erwerbsarbeit und die eigentlich doch immer auch ein Leben außerhalb des eigenen Hauses haben wollten. Also Homeoffice ist schön, aber doch nur zu einem gewissen Maße. Und ansonsten möchte man die Gemeinschaft mit anderen Menschen, man möchte den Austausch mit anderen Menschen haben.
Damit sind wir jetzt mitten bei den ungelösten Problemen der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Im Grunde könnte die Digitalisierung ja ein Türöffner für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein. Sie haben Homeoffice erwähnt, aber auch dessen Schattenseiten. Da ist natürlich auch immer vermutlich viel Selbstausbeutung dabei. Aber tatsächlich geht es darum, die Lebenslagen der modernen arbeitenden Menschen flexibler zu beantworten, oder?
Richtig. Und zwar nicht mit der Grundlage eines männlichen Erwerbemodells, wo man sagt, naja, unsere Grundlage ist erstmal die Vollzeiterwerbstätigkeit, 5 Tage in der Woche und dann auch noch entgrenzt in den Abend hinein und am Wochenende, sondern eine Erwerbsarbeit, die wirklich für die Arbeit außerhalb der bezahlten Erwerbsarbeit Zeit lässt. Und damit auch ein Ende setzt mit der Arbeitszeitverteilung zwischen Männern und Frauen. Das heißt, wir müssten zu so einer 33-34-Stunden-Woche kommen im Durchschnitt des Lebens. Es gibt dann Zeiten, Monate, Jahre, wo man viel mehr arbeitet. Aber es gibt auch Zeiten, wo man weniger arbeitet. Für die Pflege der Kinder, für die Pflege der Erwachsenen. Aber auch durchaus für Zeiten der notwendigen neuen Ausbildung oder des neuen Erlernens eines Berufes. Das ist längst überfällig. Andere Länder machen uns das vor, wenn sie an amerikanischen, ich war jetzt gerade 4 Monate in den USA, wenn ich dort an der Universität lehre, dann habe ich die 40, 45, 50-Jährigen selbstverständlich bei mir im Unterricht. Hier habe ich, es hat das Semester gerade wieder begonnen, ich hatte heute meine erste Lehreinheit. Da war niemand älter als 30 und es war alles die erste Ausbildung, da hat auch niemand vorher gearbeitet. Das heißt, diese Ordentlichkeit dieses deutschen Lebensverlaufes mit einer Schulausbildung, einer ja, betrieblichen Ausbildung oder Hochschulausbildung und dann einem Leben in Arbeit, das müssen wir alles beenden und durchlässiger machen und damit auch, finde ich, lebensfreundlicher und natürlich dann auch in einem positiven Sinne die Digitalisierung nutzen.
Nun sagt man ja gerade der jungen Generation nach, dass sie sehr auf Gleichberechtigung pocht, aber auch auf ihre persönliche Work-Life-Balance schaut, in einem Maße, dass es mit einem zum Beispiel Systemkrankenhaus oder auch mit einem modernen Start-up-Unternehmen vielleicht nicht gut kompatibel scheint. Was sagen denn Ihre Studien, was die junge Generation möchte, die ja tatsächlich bereit und auch hoffentlich irgendwann in der Lage ist, sich die Familienarbeit gerecht zu teilen?
Ja. Zunächst mal möchte ich das nicht begrenzt sehen auf die junge Generation. Wir haben Daten, die Menschen allen Alters übergreift. Und wenn man mit Leuten spricht, die 60 sind, sie 70 sind, insbesondere mit Männern, dann sagen die, nee, also Kind, bitte lebe nicht so wie ich. Ich habe ganz viel verpasst in meinem Leben. Nimm dir Zeit, deine Kinder aufwachsen zu sehen. Also selbst Männer in diesem Alter geben ja der Jugend diesen Ratschlag. Das heißt, es ist kein Altersphänomen als solches. Die können das natürlich leben, während die anderen quasi mit ihrer Erwerbsarbeit schon am Ende sind und nicht nochmal ihr Leben neu anfangen können. Aber so diese Vorstellung eines integrierten Lebens zieht sich durch alle Altersschichten. Und wo wir jetzt wieder drauf achten müssen, ist, dass wir es den jungen Männern insbesondere, aber auch den jungen Frauen nicht schwer machen dahingehend, dass wir ihnen die Struktur nicht bieten. Wir müssen doch erstmal Unternehmen finden, die dann Führungspositionen in 75% beispielsweise ausschreiben. Da gibt es im Moment ganz, ganz wenige, die Führungspositionen in geteilter Führung ausschreiben. Diese Möglichkeitsstrukturen setzen wir zuerst, die schreiben wir aus und dann können die jungen Personen zugreifen und haben damit die Möglichkeit, ihre Lebensmodelle auch zu realisieren. Im Moment ist es genau andersrum. Die haben ihre Lebensmodelle, wollen alle über 90% eine partnerschaftliche Familie haben. haben, wollen zu über 90% sich beide um die Kinder kümmern. Und dann sehen sie, naja, wenn sie Teilzeit arbeiten, dann können sie keine Karriere machen. Dann ist es steuerrechtlich ganz problematisch, weil das ja sozusagen sehr stark belohnt, dieses Ehegattensplitting, eine ungleiche Verteilung von Einkommen. Da kommen alle möglichen Hürden rein, wo man nicht stark genug ist, wenn Sie es so bezeichnen wollen, dann die Hoffnungen, die man hatte, die Träume, die Wünsche, die Vorstellungen auch zu leben. Deshalb braucht es einen Strukturwandel, einen gesetzlichen Strukturwandel, was die Besteuerung beispielsweise betrifft, einen institutionellen Strukturwandel, was die Normalarbeitszeit und deren Verteilung über den Lebensverlauf betrifft. Und es wäre ja gelacht, wenn wir solche Lebensverlaufsmodelle nicht rechnen und dann administrieren könnten.
Jutta Almendinger, Sie forschen schon so lange zum Thema Arbeit, Arbeitsmarktpolitik und Sozialwissenschaft. Wäre das nicht eine der vornehmsten Aufgaben einer großen Koalition, hier mal ein überzeugendes Zukunftskonzept abzuliefern, statt im Wahlkampfmodus wahlweise entweder den Müttern oder den Rentnerinnen helfen zu wollen? Wer bremst denn diese Entwicklungen in Deutschland? Ist das die Politik? Sind das die Gewerkschaften? Sind das die Unternehmen?
Es fehlt meines Erachtens in der Tat an der großen Vision, die es den Menschen in Deutschland auch viel leichter machen würde, diese einzelnen Puzzleteile, die jetzt vorangetrieben werden, zu verstehen. Also so hat man dann auf einmal eine Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung, die dann von den einzelnen Parteien unterschiedlich genannt wird. Sie haben die Mütterrente genannt, dann haben wir das Konzept der starken Familie. Aber wir brauchen doch zunächst mal eine Verständigung, finde ich zumindest, dass wir weiter in einer Erwerbsgesellschaft leben werden. Davon gehe ich aus. Und dass unsere Sozialsysteme weiterhin an einer Erwerbsgesellschaft sich orientieren. Mhm. Dass aber dieses Muster der Erwerbsgesellschaft, wie sie aussieht, sich absolut verändert hat. Wir haben nicht mehr die Notwendigkeit dieser 40-Stunden-Tage nur für die Männer mit einer abgeleiteten Sicherung für die Frauen. Wir haben eine stetig wachsende Erwerbstätigkeit von auch Müttern. Und wir müssen insofern Vätern und Müttern entgegenkommen. Wir brauchen ganz andere flexible Modelle über den Lebensverlauf und nicht nur die Flexibilität auf einer täglichen oder auf einer wöchentlichen Basis. Und wir brauchen sozusagen Grenzsetzungen, wo dieses Überschwappen von Erwerbstätigkeit in die Freizeit, die so überhaupt von niemandem gewollt wird, dann nicht nur von den Menschen, sondern von den Institutionen gesetzt werden.
Lassen Sie uns noch mal einen Moment, Frau Almendinger, bei den Frauen bleiben, denn die arbeiten nach der Elternzeit tatsächlich seltener wieder in Vollzeit. Sie leisten immer noch die überwiegende Erziehungsarbeit zu Hause, auch wenn sich das langsam ändert. Damit sind sie bei den Renten benachteiligt. Gibt es denn ein intelligentes Modell heute schon, an dem man sich orientieren kann, dass die Lage der Frauen und sowas wie die von Ihnen angesprochene Grundrente zusammendenkt?
Es gibt keine Verbesserung der Lage der Frauen meines Erachtens, wenn ich von einer Gesellschaft ausgehe, wo Vollzeit die Männer und Teilzeit die Frauen arbeiten. Weil solange Personen Vollzeit arbeiten, werden diese Personen eher in diese Führungsposition mit Verantwortung kommen. Sie werden mehr Geld verdienen, mehr Geld pro Stunde verdienen und haben höhere Anreize, ununterbrochen im Arbeitsmarkt zu sein. Von daher ist für mich schon immer der Ansatzpunkt gewesen, jetzt wo die Bildung von Männern und Frauen vergleichbar gut ist. Die meisten Frauen sind besser gebildet als die Männer. Jetzt, wo wir eigentlich mit diesen STEM-Berufen, also mit diesen ganzen Berufen in dem Ingenieurwesen, in dem mathematischen Bereich und so weiter und so fort, eigentlich eine geringere Bedeutung haben, würde ich sagen, weil wir diese Digitalisierung hier durchaus positiv einsetzen können und weil wir wissen, dass Frauen in Informatik, in Steuerungstechnik super sind. Sie sind einfach super in diesen Feldern. Von daher ist mein Ansatzpunkt, wir müssen vergleichbare Arbeitszeiten schaffen. Das ist für mich der Hebel und dieser Hebel ist in Tarifverhandlungen viel zu wenig genutzt.
Das heißt, die Einbeziehung der Erziehungsarbeit in Form einer sozusagen Entlohnung würden Sie nicht ins Auge fassen?
Dieser Gender Pay Gap, der kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass Frauen auf der einen Seite in anderen Branchen als Männern sind und dass es diesen negativen Effekt von Teilzeit gibt. Das sind die zwei Treiber. Und von daher, wenn wir eine Umverteilung von Arbeit haben und eine höhere Wahrscheinlichkeit von Frauen in Führungspositionen zu kommen, dann haben wir zumindest ein Problem gelöst. Es kann sich ein zweites ergeben, da haben Sie recht, aber dieses Problem dieser extremen Ungleichheit, der finanziellen Sicherheit von Männern und Frauen ist da natürlich maßgeblich gemindert, weil Frauen dann absolut häufiger in Führungspositionen kommen und diese ganzen Abzüge aufgrund niedrigerer Arbeitszeit nicht haben werden. So, jetzt fragen Sie zu Recht, ja, reicht das für ein Leben mit 33 oder 34 Stunden? Und da würde ich die Antwort geben, die Produktivität, die hat sich ja jetzt nicht reduziert über die Zeit. Die Produktivität oder das Arbeitsvolumen insgesamt wird überhaupt nicht verloren gehen. Wir haben nur eine Umverteilung von Arbeitszeit. Wir müssen mit dem Mindestlohn dann höher gehen. Aber wir können auf der anderen Seite sparen an diesen Mega-Bonuszahlungen für sehr, sehr wenige.
Sie haben vorher die Flexibilisierung angesprochen, die auch notwendig sei, was sozusagen den Ausstieg aus der Arbeit oder den Einstieg in die Rente betrifft. Und tatsächlich hat die Universität Wuppertal vor kurzem eine Studie veröffentlicht, nach der die derzeit ja noch berufstätigen Babyboomer nicht mit 65 plus in Rente gehen wollen, sondern möglichst früh, aber nicht, weil sie nicht arbeiten wollten, sondern weil sie nicht arbeiten müssen wollen. Da gibt es noch ganz viel Potenzial an Kreativität und die Forderung nach Selbstbestimmung. Und auch da verweist man immer auf die skandinavischen Länder. Was machen die besser als wir?
Nun, ich finde das ziemlich merkwürdig in Deutschland nach wie vor, dass wir Personen mit ganz unterschiedlicher Bildung, in ganz unterschiedlichen Berufen, in ganz unterschiedlichen Lebenslagen denken, mit 65 oder mit 67 über einen Kamm scheren zu können und sie einheitlich verrenten. Ich finde, das passt überhaupt nicht dazu, wie diese Berufe geschnitten sind, wie man sich innerhalb dieser Berufe weiterentwickelt. Wenn ich jetzt mal in die Wissenschaft gehe, dann habe ich einen Antrag nach dem anderen, wo Personen später ausscheiden wollen, weil sie sich noch fit wie ein Turnschuh fühlen in den Bereichen, die sie in der Lehre, in der Forschung und so weiter belegen und auch nach wie vor hoch gefragt sind. Ich war jetzt gerade in Amerika und da komme ich mir auf einmal wie ein Jungspund vor, weil in verschiedenen Berufen einfach viel länger gearbeitet wird. Das heißt nicht, dass diese Leute ununterbrochen gearbeitet haben, sondern dass sie Zeiten rausgenommen haben in der Mitte des Lebens und hat wesentlich weniger Rentnerbusse, weil ja bestimmte sozusagen Phasen außerhalb der Erwerbstätigkeit einfach im Lebensverlauf früher geschnitten wurden. Und so ein Leben stelle ich mir vor. Also nicht alles gleich, sondern je nach Beanspruchung, die ist ja extrem unterschiedlich nach Berufen. Also es kann nicht sein, dass ein Dachdecker genauso lange in einem Beruf zu sein hat, wie beispielsweise ein Akademiker oder eine Akademikerin wie ich, die ich jetzt ja hauptsächlich am Schreibtisch sitze, mich mit Leuten unterhalten darf und bei weitem weniger körperlich belastet bin.
Ich schneide jetzt noch ein anderes Thema an, das auch sehr komplex ist, aber vielleicht schaffen wir es einigermaßen plausibel zu besprechen. Damit Menschen künftig so viel oder wenig arbeiten können, wie sie eigentlich wollen, ist das bedingungslose Grundeinkommen schon häufig nicht nur propagiert, sondern auch ausprobiert worden. Was würden Sie, Frau Almendinger, für Schlüsse aus diesen Experimenten ziehen, die sehr gut klingen? Wäre das ein Modell für die Zukunft?
Zunächst mal haben wir noch kein Experiment, was den Namen eines Experimentes verdient. Wir brauchen da ja immer dann Kontrollgruppen. Wir müssen das sauber vergleichen können.
Das ist stimmt, die Fallzahlen sind gering.
Die Fallzahlen sind gering. Ich würde nicht sagen, dass wir gute Experimente haben. Meine Einschätzung des bedingungslosen Grundeinkommens ergibt sich aber aus einer ganz anderen Beobachtung. Wenn wir Menschen fragen, was ihnen wichtig ist und auch was zukünftigen Generationen wichtig sein sollte, dann sagen sie nach wie vor die Erwerbsarbeit. Die Erwerbsarbeit ist das Zentrum auch unseres sozialen Sicherungssystems. Wenn wir dann tiefer bohren und fragen, was ist das eigentlich? Ist das das Geld? Dann ist es natürlich auch das Geld. Aber es ist bei weitem nicht nur das Geld. Die Menschen möchten erwerbstätig sein, weil sie dort auch auf andere Leute treffen, auch auf der Fahrt hin zur Arbeit, bei der Arbeit, weil sie sich dadurch ein anderes Leben erschließen. Das ist wichtig und ich darf hinzufügen, das ist auch für eine Gesellschaft extrem wichtig. Wir brauchen die Begegnung von unterschiedlichen Menschen. Sich vorzustellen, dass die alle zu Hause sitzen oder individualisierte Arbeit machen, das ist nicht das, was man individuell als Mensch haben möchte und es ist gesellschaftlich nicht gut. Und von daher würde ich doch sehr viel mehr zu Modellen raten, wo wir sicherstellen, dass Personen, die zum Beispiel jetzt 35 Jahre gearbeitet haben, in einem Zeitfenster von 50 Jahren oder 40 Jahren, dass sie auf alle Fälle ein Auskommen haben. aber keine Bedingungs-, also keine sozusagen Entkopplung von der Erwerbsarbeit und Bemühungen von Unternehmen, von einigen Unternehmen, die Menschen da rauszukaufen, indem sie sagen, ja, wir geben euch jetzt den Golden Handshake und dann brauchen wir uns nicht mehr um die Fortbildung, um die Weiterbildung und so etwas zu kümmern. Das halte ich nicht für das, was die Menschen möchten und nicht für das insbesondere, was die Gesellschaft braucht.
In den Kulturfragen hörten Sie Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, über die Zukunft der Arbeit im Gespräch mit Karin Fischer.